Blitzmeldung von heute. Ich habe in einem Jahr bei Schalke mehr erlebt als in meiner gesamten Karriere. Das bedeutet dann, wenn man 4 Jahre bei Schalke war, dass man noch frühere Leben mit einbezieht. Wir werden es rausfinden heute im Knappencast.
Knappencast.
Schönen guten Abend, Schalke-Fans. Sind natürlich alle hier.
Die große Schalke-Show für die Ohren. Knappencast.
Was soll ich dazu sagen? Ist überwältigend.
So. Der Podcast vom geilsten Club der Welt.
Hört zu, wenn ihr Schalker seid!
Glück auf, ihr königsblauen Kuschelkinder. Zur heutigen Ausgabe des Knappencast. Mein Name ist Marco. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich natürlich, dass wie immer an meiner Seite der kuschelige Sexy Boy ist. Sein Name ist Tim. Glück auf, mein Lieber.
Glück auf, lieber Marco. Glück auf an alle Schalker.
So gehört es sich. Und Tim, wir sind heute zusammen auch nicht alleine, denn du hast mal wieder jemanden mitgebracht auf deiner großen Akquisetour. Bitte stell ihn doch stolperfrei vor.
Ich probiere es. Also, ja, wir haben heute wieder die große Ehre, einen ehemaligen Profispieler unseres geliebten S04s begrüßen zu dürfen. Er galt als einer der größten Talente seines Jahrgangs, hat man nebenbei einen Trainingslehrgang beim FC Barcelona absolviert, debütierte im Europapokal für unsere Farben. Allerdings hat sein Körper immer wieder Probleme gemacht, daher hat es dann doch nicht für eine lange Zeit bei uns gereicht. Aber darüber reden wir jetzt. Ich freue mich sehr, dass wir dich begrüßen dürfen. Glück auf, lieber Levan.
Glück auf, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Zur Vollständigkeit, Levan Kenia natürlich. Spricht man das eigentlich so richtig aus?
Ja, also Levan Kenia eigentlich, aber Kenia ist okay. Also
okay.
Diese Buchstabe gibt es nicht auf Deutsch und kann man Kenia sagen. Sonst bin ich Levan Kenia, aber das verstehen nur Georgier.
Kenia, so ist richtig, oder?
Enia. Ja, ach, ist ein bisschen schwer.
Enia, okay.
Nicht G, sozusagen.
Okay, aber das ist ganz eigenes, ja.
Ja, manchmal findet man, also bei Wikipedia bist du nämlich auch mit... mit Q, also
das schreibt, ja, aber das ist nicht richtig. Aber ist okay, Kenia ist vollkommen okay.
Ja, wir bleiben ja Levan.
Levan, genau. Levan, ja, genau.
Bevor wir einsteigen, Levan, ich habe eben gesehen, du bist irgendwie so, weil ne, du bist ja Georgier und wir können ja auch ein bisschen über Georgien heute reden, aber als du geboren wurdest, da bist du sozusagen noch ein sowjetischer Staatsbürger gewesen und dann kurz, als du ein kleines Kind warst, wurde Georgien dann unabhängig, ne? Ist doch so richtig, oder?
Genau. 1990 bin ich geboren und nach 2 Jahren oder 1 Jahr war das dann vorbei. Aber ja, ich bin stolzer Georgier auf jeden Fall.
Ja, das ist selbstverständlich.
Und bleibt doch hoffentlich vorbei, ne? Das sind die Sorgen, die man vielleicht...
Ja. Muss so bleiben.
Die man vielleicht gerade hat, ja. Okay, also logischerweise könnt ihr euch denken, Levan steht heute im Mittelpunkt unserer Show, aber natürlich haben wir noch ein paar aktuelle Sachen zu besprechen. Weiß aber gar nicht, ob das ein Wahnsinn der Woche ist, Tim, oder ob wir einfach direkt so loslegen wollen. Ja, machen wir doch heute einfach mal. Legen wir einfach mal so los und fangen mit dem Spiel am Samstagabend an. Erstaunlicherweise habe ich nur die letzten 5 Minuten gesehen. Ja, deswegen bin ich ein bisschen auf euch angewiesen, weil ich war auf einer sehr schönen, großen Feier eingeladen und das habe ich auch sehr genossen und habe dann nur mal zwischendurch gesagt, ja, guck mal, wie es steht, ja, 2-0, habe ich gesagt, typisch. Und als ich dann kurz vor Ende nochmal gefragt habe und gehört habe, 2-2, habe ich gesagt, ey, kann mal bitte jemand irgendwie so ein irgendwie auf seinem Handy was anmachen und dann habe ich mir die letzten 10 Minuten angeguckt. Da hatten aber gefühlt die Blauen keinmal den Ball. Aber zwischendurch soll es wohl mal ganz gut gewesen sein. Also, wer von euch möchte starten? Wer hat was gesehen? Wie sind eure Eindrücke vom Spiel?
Ja, Levan, dann leg mal los.
Ja, ich habe gerade gesagt schon, ich habe leider nur erste Halbzeit geguckt. Zweite Halbzeit, ja, warum auch immer, ich hatte keine Zeit oder wollte ich nicht mehr gucken, sage ich nicht jetzt. Aber ja, erste Halbzeit war auf jeden Fall für Schalke sehr schwer. Jungs haben die sehr schwer getan. Offensiv vor allem habe ich jetzt wenig Idee gesehen. Kämpferisch war okay, lauferisch war okay, aber so individuell und wie gesagt, so taktisch, offensiv habe ich mir mehr gewünscht. Dann leider zweite Halbzeit habe ich nicht mehr gesehen, aber auf Handy gucke ich immer wieder, wie das aussieht. Und am Ende war 2-2 und mit Punkt muss man zufrieden sein, denke ich mal.
Ja, dann reihe ich mich mal ein in die in die Reihe der der Nicht-Gucker. Wir waren nämlich auch auf den Geburtstag eingeladen. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich mein Handy die ganze Zeit parat gehabt. Aber wie es halt so ist auf dem Geburtstag, man quasselt natürlich trotzdem die ganze Zeit. Und ich habe alle Tore verpasst, live. Also ne, genau in den Augenblick immer mal nach rechts geguckt, nach links geguckt. Außer das Abseitstor, das vermeintliche 2-1 oder 2-2 war das ja. Aber habe im Großen und Ganzen halt schon weite Strecken des Spiels gucken können. Und reihe mich da natürlich ein. Ich fand bis zum sehr unglücklichen 0-1 haben wir eigentlich gut dagegen gehalten. Darf man natürlich trotzdem nicht vergessen, auch wenn der HSV jetzt nicht in der besten Form war. Auswärts tun wir uns ja eh schwer seit langer Zeit, nicht nur dieses Jahr oder diese Saison. Darf natürlich nicht so fallen, das 0-1. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie noch in der Retrospektive gesehen habt. Ah ja, gut, Levan, du hast es natürlich gesehen, den Freistoß halt, wo ja Hekerin eigentlich einen Schritt zur Seite halt geht, aber der Ball dann doch ins Torwart-Eck einschlägt. Ja, sah er natürlich nicht super aus, aber das ist natürlich das Risiko, wenn du spekulierst als Torwart, wenn er rübergeht, hätte er ihn gehalten. So sieht er natürlich dann blöd aus und jeder sagt, ja, bleib doch da stehen. Aber ja, lieber was riskieren als nichts riskieren. So sehe ich das auf jeden Fall.
Passiert, ne?
Passiert, richtig. Dann sind wir schon beim 2-0, ne? Passiert halt auch. Pass ins Nirgendwo oder in die ganz gefährliche Zone von Schallenberg. War eine geile Vorlage. Muss man ihm lassen, auf jeden Fall. Und da dachte ich natürlich, dass das Spiel tot ist. Ne? 2-0, diese kleine Euphorie durch einen Unentschieden, einen Sieg, den wir halt hatten, dachte ich, okay, das war's. Ne? Also dafür war dann auch Hamburg dann noch den 3-0 halt sehr, sehr nah. Ja, und dann gingen sie in die Halbzeit und Gefühl kam eine andere Mannschaft auf den Platz. Es kam gefühlt zwei andere Mannschaften auf den Platz. Hamburg war auf einmal sehr lethargisch, zurückhaltend, verwaltend. Und wir haben irgendwie wieder ein Spiel gefunden und wurden besser und besser und besser und folgerichtig dann das 2-1, 2-2 und dann hatten wir sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß. Warum auch immer Hamburg da so eingebrochen ist. Also entweder lag es wirklich daran, dass in der Kabine Tacheles geredet wurde. Da schwirrt ja rum, dass halt Karaman auf den Tisch gehauen hat. Da können wir jetzt auch direkt mal dich halt fragen als ehemaligen Profi. Wenn das so ist, du gehst halt in der Halbzeit halt rein, du merkst, okay, das Spiel läuft überhaupt nicht. Wir haben uns das alles ganz anders vorgestellt und irgendeiner übernimmt das Wort. Pusht das einen nochmal so richtig oder sagt man, ey, heute ist einfach nicht unser Tag, scheiß drauf, wir spielen irgendwie hier runter oder sammelt man da nochmal neue Energie oder kann man wirklich in der Halbzeit so viel ändern, dass man ganz anders auf den Platz kommt?
Soll ich eben Frage an mich, ne?
Markus, kein Profi.
Hey, Moment mal, also.
Ja, kein Fußballprofi.
So, okay. Ja, also als Trainer muss man diese Verantwortung übernehmen, denke ich mal. Aber das gibt es immer wieder die Spieler, die das machen. Ich finde, das ist gut. Aber von Trainer, wenn das von Trainer kommt, ist nochmal was anderes als von Spieler. Weil ich habe jetzt letzte Jahre beim KFC Uerdingen war ich spielender Co-Trainer.
Ja.
Und am Ende wurde ich auch Interimstrainer. Und habe ich beide Seiten habe ich kennengelernt. Und ich wünsche mich, dass diese sozusagen Ansprechen von Trainer kommt immer wieder und der Trainer pusht und derjenige ist Trainer, was sagt. Aber wie gesagt, wenn das auch Mannschaftskapitän übernimmt, ist gar kein Problem. Und wenn das noch funktioniert, ist super. Ne? Wie in diesem Fall. Das hat funktioniert und manchmal kriegen wir Kurve, manchmal nicht. Das ist Fußball. Ne? Wie du sagtest, zweite Halbzeit, Schalke kommt gut drauf, Hamburg baut ab. Und dann passieren Tore und das kann ganz schneller gehen auf dem Platz, kann 5 Minuten oder 3 Minuten, kennt jeder, kann so schnell 2-2, 3-2 stehen. Das ist Wahnsinn im Fußball, ne? wie schnell das alles geht. Und in diesem Fall, wie gesagt, ich habe keine zweite Halbzeit geguckt, aber anscheinend, Schalke hat gut gemacht, 2 Tore geschossen, wie du sagtest, dritte haben den Fuß gehabt.
Ja.
Anscheinend Hamburg hat zweite Halbzeit richtig abgebaut, weil erste Halbzeit von Hamburg war sehr gut.
Ja.
Die waren sehr motiviert, haben Druck aufgebaut, mit Ball, ohne Ball, sehr aggressiv gespielt. Aber das passt auch zu Hamburg, ne? Irgendwie letzte Jahre.
Eigentlich dürfen wir nicht lachen, wir sind eigentlich noch schlechter, aber ja, du hast recht natürlich.
Ja, typisch Hamburg letzte Jahr. Ja. Irgendwie zweite Halbzeit oder Ende der Saison, die packen nichts einfach.
Ja, irgendwie nicht, ne? Irgendwie ist das auch verflucht bei denen, ne?
Ja.
Aber dahin dann auch nochmal, wenn wir jetzt halt einmal die Möglichkeit haben, einen ehemaligen Profi zu fragen. Wir hatten ja selber das Beispiel, als wir gegen Darmstadt halt 3-0 geführt haben und dann beim ersten Gegentor fing halt dann wirklich, man hat es halt von außen gemerkt, man kann natürlich nicht in die Köpfe der Spieler halt schauen und man weiß nicht, was die jetzt denken oder was dann halt wieder hochkommt, aber es war jetzt diesmal Gott sei Dank auf der anderen Seite, dass Hamburg ja eigentlich dominant war, wie gesagt, in der ersten Halbzeit und kaum fiel das 2-1 oder auch schon so die ersten Aktionen, die halt geklappt haben von Schalke, da hat man gemerkt, oh, okay, irgendwas passiert bei denen gerade. Also ist das wirklich so ein krasser Faktor im Kopf, dass du, wenn du vor kurzem negative Erlebnisse gesammelt hast, du auf einmal merkst, okay, fuck, es kann jetzt gerade wieder hier langsam anfangen, dass es halt wackelt und dann steckt der eine den anderen vielleicht an.
Das ist Mannschaftssport. Und das geht ganz schneller. Ich finde, da kommt auf dran, wie stabil Mannschaft ist, was hat Mannschaft erlebt, wie Selbstvertrauen haben Spieler. Das kannst du schon mal im Training sehen, weil wie gesagt, ich habe jetzt beide Seiten gesehen. Ich war Interimstrainer, war ich auch Co-Trainer und kannst du sofort im Training merken, 5-5 oder 7-7 oder sogar 1-1, wie Spielform läuft und da kannst du ganz schnell sehen, wenn eine Mannschaft führt und dann zurückkommt, wie andere Mannschaft wackelt oder andere Mannschaft schießt mehr Tore. Und das sieht man sofort, ne? Und das muss man erstmal im Training aufbauen, dieses Selbstvertrauen.
Ja.
Und dann im Spiel, so lange Zeit, wenn du dieses Selbstvertrauen hast, zum Beispiel wie Hamburg, ne? Die haben im Kopf irgendwie, wenn irgendwas passiert, zweite Halbzeit, ganze Mannschaft wackelt, ne? Und dann keiner kann mehr was zu machen, ne? Sozusagen.
Wahnsinn. Ja.
Und dann, dann geht ganz schnell, weil auch ich finde, in diesem Niveau, wo Hamburg sich bewegt und Schalke 04, ich meine nicht fußballerisch, also fanmäßig, ne? Dieses Stadion, diese mächtige Stadion, diese Fans, diese Atmosphäre, wenn du als Spieler nicht sehr stabil bist vom Kopf, geht ganz schnell runter, ne? Dann möchte keiner mehr Ball haben, dann wackelt auf mal Beine oder will keiner mehr Verantwortung übernehmen, keiner will mehr aufs Dribbling gehen und das geht ganz schnell, muss ich sagen. Und dann brauchst du in diesem Moment Charakterspieler, mental starke Spieler, welche die Spiel auf sich nehmen. Mit einer guten Aktion kannst du wieder ganze Mannschaft rausholen von dieser Situation. Und ja, und so ist das. Nee, im Fußball geht ganz schnell beide Seiten.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also jetzt gerade, ich fand das jetzt super interessant, gerade das, wo du sagtest, keiner will den Ball haben, weil ja, dann hast du halt dann eher Angst, dass noch mehr Pfiffe kommen, wenn du am Ball bist. Dann, ja,
oder Ball verlierst.
Ja, oder Ball verlierst, genau. Und dann bist du einfach ruhig und ziehst dich zurück die anderen merken das und so geht's halt hin. Ja, krass.
Ja, dann spielst du auf einmal 4-11 und dann ist das schwer, ne, wenn 5-6 Spieler sich verstecken oder wollen keinen Ball haben mehr. Und dann ist es ganz schwer. Ne?
Ja, ja, definitiv.
Wollen wir mal ein Fazit ziehen? Oder
ja, gerne.
Sind wir denn jetzt zufrieden damit? Ich würde sagen, wenn man das vorher so gesagt hätte, auch nach 2-0 Rückstand, ist doch okay, oder? Also irgendwie hatte ich jetzt so den Eindruck, auch bei mir selber, dass alle damit jetzt zufrieden sind und das unterschreiben. Levan, wie ist es denn überhaupt bei dir? Es ist ja meistens so bei bei Ex-Spielern, auch wenn man jetzt mehrere Vereine gehabt hat, dass man dann schon sich da irgendwie noch verbunden fühlt oder irgendwie auch Interesse hat oder sich freut. Das ist bei dir wahrscheinlich auch so, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ne, ich beobachte Schalke immer. Wenn ich Zeit habe, gucke ich Spiele. Oder im Handy gucke ich immer wieder, wie das ausgegangen ist. Aber letzte Zeit, muss ich sagen, Schalke, wenn du siehst, 4-5 Jahre haben Champions League gespielt und jetzt auf einmal zweite Liga, Abstiegskampf, boah, das ist so schwer zu sehen, ne? Das ist brutal. Aber ja, ich habe mit Schalke so gut auch wie gute Erinnerungen, auch viele schlechte Erinnerungen und ja, wie soll ich sagen, wenn ich schon mal Spiele gucke, das schon tut weh, dass ich nicht mehr geschafft habe in Schalke 04, ne, weil dieser Verein ist echt Wahnsinn, wie, was diese Fans, diese Aura, was da ist, ist echt einmalig, ist brutal. Ich durfte das selber erleben, leider sehr kurze Zeit, dann war ich fast 3 Jahre verletzt und ja, das hat sehr weh getan, habe ich immer noch im Kopf, ist sehr schwer zu bearbeiten sozusagen und ja, wie soll ich sagen, ne, gibt's Gutes und Schlechtes, aber trotzdem beobachte ich Schalke und ja.
Wie ist das jetzt, wenn ich glaube in 3 Wochen, du warst ja auch danach noch bei Fortuna Düsseldorf, warst du auch eine, ja, Saison?
Ein Jahr.
Und wenn die beiden dann gegeneinander spielen, wie ist das dann so? Hier kannst du ruhig ehrlich sein, bist du dann so 50-50 oder?
Ja, das tut gut. Ich habe beide Vereine gespielt. Schalke 04 war mein erster Profiverein in Europa und habe ich mehr Zeit verbracht da, wenig gespielt vielleicht als in Fortuna in einem Jahr, aber mehr Zeit da verbracht und ja, so 50-50, ne, ich genieße das Spiel und das tut gut, dass beide Vereine habe ich zumindest ein bisschen gespielt und ja, das muss ich sagen, sehr, sehr tut weh, weil ich konnte viel, viel mehr machen, aber leider Copa und meine Erfahrung sozusagen wäre, weil sehr früh hatte ich große Verletzungen gehabt mit 18 und dann habe ich dreimal
operiert. Ich will dich nicht unterbrechen. Ja. Lass dich weiter darüber in Ruhe sprechen.
Ja, ja. Alles gut. Ja.
Genau.
Weil da gibt es nämlich viele Sachen, die mich auch interessieren und das sollte man schon. Man merkt ja auch, dass so der Schmerz immer noch aus
der Spiel,
nicht körperlich, aber der seelische Schmerz. Und
auf jeden Fall. Das bleibt ganzes Leben.
Ja, glaube ich dir. Aber da sollen wir dann gleich auf jeden Fall eine vernünftige Bühne halt dafür haben. Schließe ich jetzt noch dann das Spiel halt ab. Marco, auf die Frage, ja, sind alle zufrieden? Viele auf jeden Fall. Manche ärgern sich, dass man den Sack nicht zugemacht hat. Und dann das 3-2 oder auf Sieg gespielt hat und von Wonderen hat er dann auch ein bisschen defensiver Aydin halt später reingetan für Silla. Für mich persönlich, ich bin sehr zufrieden damit, allein, ne, wie gesagt, dass man zurückgekommen ist und dass dass es halt wirklich nur in Anführungszeichen 2 blöde individuelle Fehler waren, einmal von Hekeren, einmal von Schallenberg. Wir wurden halt nicht hergespielt, trotzdem bei einem großen, starken Verein, der halt um den Aufstieg trotzdem irgendwie weiterhin kämpft. Und ich finde, man sieht Fortschritte. Und das Spiel ist eigentlich dieses Trainerspiel, auf das wir die ganze Zeit gewartet haben. Neuer Trainer kommt und es bewegt sich was. Weil das hatten wir in dieser Saison noch nicht, dass wir auswärts beim guten Gegner zurückgekommen sind, eine super zweite dominante Halbzeit gespielt haben. Und ja, ich würde mal sagen, der Trainer ist angekommen und Tendenz stimmt. Also ich bin zufrieden.
Ja, unterstreiche ich, bin ich auch dabei. Und ja, damit wir gleich genügend Zeit noch für den Lebernamen, machen wir vielleicht einmal kurz das hier.
Wait a minute. Was ist los? Die Knappminute beginnt. Jetzt seid ihr dran.
Ich habe nämlich hier 2 E-Mails. Tim, hast du auch noch irgendwas?
Nee, ich habe nur die Fun Facts später.
Okay, dann würde ich sagen, lese ich doch mal kurz vor, weil das bezieht sich auch noch ein bisschen aufs Spiel. Da können wir das damit dann endgültig abrunden. Erst SOS gefunkt, dann immerhin noch einen Moralpunkt oder Moralipunkt, schreibt Kilo hier in seinem Betreff. Hallo Kuschelkinder, Fußball kann grausam, aber auch unterhaltsam sein. Wir werden halt nicht immer verwöhnt von unserem Lieblingsverein. Erst fahren wir in den Elbtunnel so ganz ohne Licht. Dann war da auf einmal sogar noch ein Sieg in Sicht. Ich verstehe nicht, dass wir immer so amateurhafte Fehler fabrizieren müssen, wie wir uns die Gegentore fast schon selber einschenken. Es ist einfach nur beschissen. Immerhin am Ende noch ein Punkt für Moral und für die Tabelle. Mit einem Pünktchen tritt man zwar auch nur auf der Stelle. Vielleicht sollte die Truppe mal Club Dorothee besuchen und dort mal einen moralischen Sieg zu verbuchen. Teambuilding ist immer was Gutes, sehr empfehlenswert. Mal über den Tellerrand schauen wäre vielleicht nicht verkehrt. Ich bin eigentlich relativ zufrieden, ich bin gut drauf. Aus dem Münsterland ein königsblaues vierfaches Glück auf, lieber Kilo. Das merkt man, dass du ganz gut drauf bist und sehr zufrieden. Vielleicht sollte die Truppe mal Club Dorothee besuchen und dort einen moralischen Sieg verbuchen. Ja, das ist aber schon eines der Highlights dieses Jahres für mich, lieber Kilo, aus all deinen E-Mails. Ja, Levan, ja, sollen wir den Levan jetzt noch kurz aufklären? Also Club Dorothee ist sowas wie ein inoffizieller Sponsor unseres Podcasts. Und ja, was du dir unter Club Dorothee vorzustellen hast, bleibt jetzt einfach mal dir überlassen. Okay. Ne? aber wirklich eine schöne Idee vom Kilo. Schöne Idee.
Ja, ja.
Okay.
Ja, danke auf jeden Fall.
Ja, sehr, sehr, sehr vielen Dank. Vielleicht kommen wir nächste Woche, Tim, wenn wir wieder alleine sind, wir zwei Schmutzfinken, vielleicht kommen wir da selber nochmal und gehen da nochmal tiefer drauf ein. Jetzt habe ich hier einen etwas längeren Kurvenbericht, der von der Tine kommt und im Betreff steht, normal kann jeder, mein etwas anderer Kurvenbericht, Glück auf. Am Freitagabend ging es für meine Freundin und mich nach Kiel. Ja, nach Kiel. Warum erfahrt ihr gleich noch? Nach einem schönen Tag in dieser wunderschönen Stadt sind wir dann mit dem Zug nach Hamburg gefahren. Es war einfach saukalt im hohen Norden, dass die Mitgliederversammlung ein Scheiß dagegen war. Aber was tut man nicht alles für seine große Liebe? Die Atmosphäre war einfach erstligatauglich und beide Fanlager unterstützten ihre Mannschaft lautstark. Und ich hatte bis zum 1:0 echt ein gutes Gefühl. Doch als das 2:0 fiel, dachte ich, das war's jetzt. Die Köpfe gingen runter und ich hoffte einfach, dass die Niederlage nicht so rausfällt. Aber die zweite Halbzeit war wirklich besser und auch wenn noch nicht alles stimmt, kann man langsam sehen, dass sich etwas entwickelt. So war auch die Stimmung einfach gut und man war nach dem Abpfiff einfach zufrieden. Nach dem Spiel gesang bei strömenden Regen mit einem 20-minütigen Fußmarsch Richtung Bahn und durchgefroren, müde, aber sehr glücklich zurück nach Kiel. So, aber warum Kiel? Warum haben wir uns nicht einfach ein schönes Hotel in Hamburg genommen, sind über den St. Pauli Weihnachtsmarkt gegangen und sind dann ausgeschlafen am Sonntag gemütlich nach Hause gefahren, weil wir uns im Februar bei unserem Auswärtsspiel in Kiel in die Stadt und auch ein bisschen in den Verein verknallt haben. Die halbe Mannschaft besteht ja auch gefühlt aus ehemaligen Schalkern oder Spielern, die schon mal für Schalke gespielt haben. Auf jeden Fall haben wir uns, als der Spielmann rauskam, gedacht, was Timo Becker kann, können wir schon lange. Also am Samstag erst die große Liebe in Hamburg besuchen und Sonntag dann den Verein, der sehr viele Sympathiepunkte bei uns hat. Wir haben es über Umwege auch noch in die Heimkurve geschafft und direkt neue Kontakte geknüpft. Klar ist auch jede Stimmung bei einer 3:0-Niederlage nicht die beste und man hört dort auch die Floskeln, kannst du abmelden, die Truppe. Das ist ja wohl Arbeitsverweigerung oder noch nie so etwas Schlechtes wie heute gesehen. Aber, und was diesen Verein so sympathisch macht, sie sind realistisch. Sie haben vor der Saison ausgerufen, dass das 34 Feiertage werden. 34 Mal Bundesliga und egal was passiert, die Mannschaft wird bis zum bitteren Ende unterstützt und supported. Beim 3:0 kam die Ansage vom Capo, dass man das Ding heute abhaken muss, aber jeder hier mit einem Lächeln rausgehen soll und wir das Beste aus der Situation machen und jetzt einfach bis zum Abpfiff Spaß haben. Und das wurde auch durchgezogen und somit ist man ja trotz Niederlage mit einem guten Gefühl rausgegangen. Wir können verstehen, warum sich Timo Becker, Steven Skripski, Lewis Holpi und Co. so wohl dort oben fühlen. Aber der Timo darf trotzdem irgendwann wieder nach Hause kommen. Und zum Schluss noch eine kleine lustige Geschichte. Bei dem Bierstand im Kieler Holstein Stadion stand ein Becher für Trinkgeld, wo ein Zettel drin steckte. Nur Zweitligisten geben kein Trinkgeld. Ja, liebe Kieler, dann halt nicht. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Folge mit eurem Gast, wo ich ja wirklich dachte, dass der liebe Levan mehr Spiele für uns gemacht hat, weil er bis heute noch sehr präsent für mich ist. Königsblaue Grüße, eure Tine. Vielen Dank, liebe Tine.
Ja? Vielen, vielen Dank. Sehr schön, sehr ausführlich, sehr, sehr, sehr schön.
Und mit Tine, auch mit Tine unterschrieben, das nur nochmal für dich, Tim. Ne?
Ja, ja, aber selbst auf den Erwin des Monats musste ich ja Tine schreiben.
Gut, ja, ja. so viel von der Community, sodass wir dann, wenn sie das gerade auch schon angesprochen hat, warum denn der Levan eigentlich dann doch nur so wenige Spiele für uns gemacht hat, um das nochmal von eben aufzugreifen, nämlich du hast tatsächlich für Schalke 11 Pflichtspiele gemacht in 4 Jahren und für Fortuna Düsseldorf in einem Jahr. du wirst es kaum glauben, 11 Pflichtspiele. Ja, und warum das alles so gekommen ist und wie das alles passiert ist, das hören wir uns jetzt an. Ja, Now's the Time. Now ist unser Midfield-Thema. Tim ist zuständig für Recherche und Archiv. Der hat sich wahnsinnig vorbereitet und hat riesige Zettel vor sich, was er dich gleich alles abfragen wird. Ich mach's aus dem Bauchhaus, ganz einfach. Levan, und ich will erstmal was Persönliches wissen. Wie ist denn das Leben in Georgien gewesen, als Kind, wo sich gerade von der Sowjetunion abgespalten hat? Ich meine, du kennst Deutschland, du bist, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt gerade in Spanien, das heißt, du kennst also Westeuropa. Ja, mal ganz blöd gefragt, waren da noch Postkutschen und Wagenräder, haben alle nicht wie in Deutschland hier das Obst vergammelt im Herbst auf den Straßen? Wie ist das Leben in der Kindheit in Georgien für dich gewesen?
Ja, auf jeden Fall, ich hatte schon eine Kindheit mit vielen Freunden, viel Fußball gespielt, viel Spaß gehabt und viel, viel draußen auf jeden Fall. Aber ja, hatten diese Zeit auch Schattenseiten auch. Ja, war nicht alles optimal sozusagen. Gab es Bürgerkrieg und nach Bürgerkrieg ist sehr, sehr schwer, wieder Ordnung reinzubringen. Ja, gab es viele Kriminalität leider und Schulen waren jetzt nicht so gut und gab es auf jeden Fall viele Probleme, Arbeitsprobleme, politische Probleme, finanzielle Probleme. Aber irgendwie, wenn du Kind bist, Kindheit ist am besten immer, ne? Und wie gesagt, ich hatte viel Spaß, viel Zeit draußen verbracht, viel Fußball gespielt. Gott sei Dank, Ball gab's noch. Schuhe hatte ich an und ja, das war einfach so gute Zeit mit meinen Freunden und ja.
Also du
noch irgendwie,
Ja, ich wollte nur nochmal nachfragen. Also du persönlich hast jetzt aber nicht irgendwie so ganz existenzielle Nöte erlebt, dass jemand mal nichts zu essen hatte oder dass irgendwie, ja, was weiß ich, irgendwelche Soldaten vor dir standen, oder hast du sowas auch erlebt?
Oh, wie gesagt, ne, war ein bisschen alles, war aber nicht so dramatisch jetzt. Nicht so dramatisch, ne, muss ich sagen. Also wie gesagt, war viel Kriminalität, aber du konntest auch, wenn du Fußball spielen wolltest, konntest du Fußball spielen, auf Fußball konzentrieren und finanziell jetzt war nicht beste Zeit, aber ich hatte immer was zu essen und wie gesagt, ich war glücklich.
Und um das Politische jetzt noch abzurunden, wie ist es denn heute in Georgien? Ist es denn jetzt, ist es so wie in Westeuropa oder ist es irgendwie in Anführungszeichen hinterher oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, momentan ist viel besser auf jeden Fall als meine Kindheit, weil wenn du jetzt so in Details reingehen, ich bin mit 14 Profi geworden in Lokomotive Tiflis und du musst vorstellen, wir hatten keinen Kraftraum, wir hatten keine, manchmal musst du zu Hause duschen und halt sowas, ne, du hattest keine Möglichkeiten, richtig als Profi zu entwickeln, ne, sowas. Und jetzt ist viel besser geworden, auf jeden Fall. Und sieht man auch beim Nationalmannschaft, die haben mehr Erfolg und kommen wieder immer gute, viele junge Spieler aus Georgien. Und diese Zeit waren wir mehr Gabe, sag mal, ne, wie du Gabe hattest, Fußball zu spielen, so gut hast du gespielt und hinterher Ernährung, Gym oder das war nicht. Oder zum Beispiel gibt es viele Pflege oder Behandlung, sowas gab's überhaupt nicht. Ne? Sowas halt. Und so zu Sachen, als wenn du Profi bist, fällt, ne? Eigentlich. Und jetzt ist ganz andere Situation, ist viel, viel besser, aber auch nicht optimal, muss ich sagen. Nationalmannschaft zwar spielt gut und sehr gut, aber so Meisterschaft, immer noch gibt es viele Probleme und da gibt es Luft oben, aber Levan Kobiaschwili, ehemaliger auch Schalke-Spieler, ist Fußballverband-Präsident und der tut alles, dass Fußball besser wird. Aber wir müssen auch sehen, politisch ist sehr, sehr schwierige Situation für Georgien. Nebenland ist großer Krieg in Ukraine, ja, wissen wir alle. Ja. Und wir haben mit Russland Grenze und ja, es ist eine sehr schwierige Situation, muss ich sagen.
Ja, ja, da
aber ich hoffe, dass Frieden bleibt, weil wir haben 2008 selbst erlebt, 5 Tage Krieg gegen Russland, und das war brutal. Das war brutal.
Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm.
Ja, 2008, 5 Tage lang.
Ja, ich erinnere mich.
Russland ist einmarschiert und so Land wie Russland, so groß, so mächtig, ist sehr, sehr schwer zu stoppen. Da muss mehr, denke ich mal, so diplomatisch lösen alles, sonst ist sehr schwer.
Ja,
aber
glaube ich
dir auf
jeden Fall.
Frieden bleibt und mehr Zeit und mehr Konzentration auf Sport.
Ja, weil du es jetzt ein, zwei Mal jetzt erwähnt hast, das wollte ich irgendwann später, aber dann passt es ja jetzt ganz gut, bevor wir auf dich halt reingehen, Nationalmannschaft, hier Euro, Portugal geschlagen, Mann, 2-0, und da habe ich jetzt so letztens auch ein Video drüber gesehen, dass es wohl ein Bild gibt mit Ronaldo 2013, an, ich glaube dann auch wahrscheinlich in Tiflis, mit einer Jugendmannschaft, und die halbe Mannschaft auf diesem Bild, also die halben Jungs waren.
Ja, Nationalmannschaft.
Genau, ist jetzt die Nationalmannschaft, die ihr Riesenidol dann halt im Sommer jetzt hier in Deutschland 2-0 geschlagen hat. Ey, hammerhart. Also,
ich muss betonen, dass Georgien ein Fußballland ist, und wir haben seit große Historie, Dynamo Tiflis 1981, glaube ich, gegen damals war kein Champions League, ich weiß nicht, wie heißt, kann ich auf Deutsch nicht sagen, aber gegen Carl Zeiss Jena, glaube ich, Finale gewonnen haben. Und Dynamo Tiflis hat sehr, sehr, sehr große Historie, und allgemein Georgier konnten immer Fußball spielen. Und das ist kein Wunder jetzt, nach diesem Bild, dass wir Portugal geschlagen haben. Sag ich mal so. Ne?
Natürlich, natürlich. Ja, geil, ja. Und dann, ja, Spanien, ne, war 4-1 oder 3-1 oder so, ne?
Ja,
war
okay, Spanien hat nicht gereicht.
Noch
da muss
nicht.
Ich sagen, auch, muss ich sagen, auch Portugal war das letzte Gruppenspiel, und die haben nicht mit optimaler Stammelf gespielt, aber trotzdem für Georgien.
Ja, ja,
Hammer. 3,5 Millionen Einwohner, und das war erste Europameisterschaft für uns, und wir haben super präsentiert. Und
Hast du ein Spiel gesehen?
Auf jeden Fall, ich war in Gelsenkirchen.
Ah, ja, geil. Ja, natürlich. Ja.
Habe ich gesehen, war ein super Spiel.
Ja, glaube ich dir. Ja, ne? Dann fangen wir jetzt mal über dich an. Also, eines der ersten Sachen hier in deinem Wikipedia-Eintrag ist, dass du der Neffe vom ehemaligen Nationalspieler bist. Ich spreche ihn wahrscheinlich falsch aus. Georgi Kiknadze. Richtig.
Ja, Kiknadze.
Genau, genau, genau. Also, ist das dann der Bruder von deinem Vater?
Nee, Bruder von meiner Mama.
Okay. Ah, okay, okay, okay. Und viel Kontakt dann auch damals schon gehabt, oder spielte der dann im Ausland? Also, hast du irgendwie davon profitieren können, dass du halt im näheren Familienkreis ein Profi hast?
Ja, der war viel unterwegs, aber der hat immer wieder ab und zu mal Tipps gegeben, aber leider hat er auch mit 25 aufgehört oder 26 Fußball zu spielen, Profikarriere. Leider haben wir ein Blut irgendwie.
Ja.
Auch große Talent. Kapitän für U21 Georgien, fünfmaliger oder sechsmaliger georgische Meister, Pokalsieger und
geil.
Sehr gute Spieler, Sechser auch, und in Freiburg wurde er auch so geholt als Führungsspieler, aber leider der hat Rückenprobleme und hat früh aufgehört und irgendwie ein Flucht, ne?
Ja, scheiße. Scheiße, Mann. Ja, scheiße. Ja. Aber dann hast du früh angefangen, ja genau. Und dann steht halt hier drin, dass du als 14-Jähriger einen Trainingslehrgang bei Barca gemacht hast. Wie ist das dazu gekommen?
Ja, ich war damals war ein Scout aus Spanien in Georgien gewesen und hat mich gescoutet sozusagen. Ich war mehrere Monate in Spanien. Mhm. Ich war in Barcelona 3 Wochen, dann war ich in Levante. Drei Monate oder zwei,
wenn ich mich okay. täusche.
Ja, ich war kurz davor, in Spanien zu wechseln eigentlich, aber ja. Hat mit Papieren nicht geklappt, weil damals Georgien, jetzt ja. auch, Georgien ist kein EU und bis du 18 bist, bekommst ja. du kein Arbeitsvisum und das war sehr schwer. Und dann bin ich zurück nach Georgien und habe ich erstmal für Lokomotive Tiflis mit 14 oder 15, ich weiß nicht genau, ja. Profivertrag unterschrieben und für erste Liga gespielt, also in erster Liga gespielt.
Aber das war heftig bestimmt, oder?
Auf jeden Fall, wo Trainer hat mir gesagt, du spielst Anfang an. Ich hatte 4 Tage Bauchschmerzen, weißt du noch. Das war mein erstes Profispiel und ja, das hat nicht so gut angefühlt, aber wo das Spiel angefangen hat, dann war alles weg und dann war alles gut.
Aber immer schon ein offensives Mittelfeld, war immer schon so deine Position.
Ja, immer.
Ja, geil. Ja, und dann war es dann irgendwann soweit, ne? Dann hat der glorreiche und zum damaligen Zeitpunkt noch alles überstrahlende S04 angefragt.
Ja, das war genau. So, wir haben mit U19 in Deutschland, gegen Deutschland gespielt, damals war U19 super Mannschaft von Deutschland, Manuel Neuer, Mesut Özil, Boateng und die Top-Jungs haben da gespielt, diese Mannschaft ist glaube ich Weltmeister geworden, wenn ich mich täusche, und damals war ich 16, im U19 habe ich gespielt. Boah, und krass. Da hat mir Schalke Scout gesehen, ich weiß nicht mehr Name, boah, es tut mir leid, ich kenne ihn gut. Kann sein Uwe Scheer ist, boah, wenn man ja, sagt,
kommt ja, hin.
Weiß nicht, ja. Ja. Und dann haben mich angeboten, Probetraining zu machen bei Schalke U19 unter Norbert Ergert. Und dann war ich im Schalke 3 Wochen, glaube ich. Und bin ich super mit Norbert klargekommen, der wollte mich haben. Und diese Zeit wurde ich auch für erste Nationalmannschaft gerufen.
Ja.
Georgien.
Als jüngster Debütant aller Zeiten, ne?
Ja, jüngste
Nationalmannschaft. Also ich muss es nochmal wiederholen für alle da draußen. Er ist der jüngste Spieler, der für sein Heimatland gespielt hat. Immer noch, ne?
Ja, 17.
Hammerhart. Glückwunsch.
Richtig, danke. Ja, wenn ich jetzt sehe, das war zu früh, weil ich war körperlich nicht so weit, weil ich war zwar technisch und Schnelligkeit super, konnte ich super machen, aber körperlich, ich wog damals 60 Kilo und diese Zweikämpfe einfach hat mich zu teuer gekostet nachhinein, ne? Und weil manche Jugendliche entwickeln schnell, du siehst 17-Jährige ist schon wie ein Mann und manche dauert halt, ne? Und ich habe dann 3 oder 4 Spiele gemacht, sehr gut, muss ich sagen. Haben wir gegen Schottland gewonnen, gegen Italien, ein gutes Spiel gemacht und dann Schalke hat mich damals gekauft von Lokomotive Tiflis, gewechselt. Und aber danach war ich U19, 8 Monate habe ich da gespielt unter Norbert Elgert. Habe ich sehr viel gelernt und unter diesem Trainer, Top-Trainer, muss ich sagen.
Ja, du bist auch
schöne Größe von hier.
Ja, definitiv. irgendwann kann er auch mal hier. muss er hinkommen.
Muss er.
Du bist ja auch, glaube ich, so genau so der Spielertyp, der die er halt mag, so, ne? Klein, dribbelt stark, kierlich, kreativ.
1 gegen 1.
Genau. Ich glaube, da hat er richtig Freude an dir gehabt.
Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, ich habe super 8 Monate gehabt. Ich weiß nicht, über 20 Spiele gespielt, eigene Bundesliga. Sehr gute Saison gehabt. Norbert wollte mich noch ein Jahr bei ihm halten. Er hat zu mir gesagt, du musst noch physisch aufbauen, weil Bundesliga ist was anderes. Mhm. Aber ich und Verein wollten schnell hoch. Also ich war auch als junge Kopf, willst du schnell
Profispiele
machen, ne? Und
ja, gut, wenn du schon Nationalspieler warst, ja, ne, dann
ja. Ja, genau. Ja, aber das Anspruch, ganz andere, ne? Ja, trotzdem das ganz andere Belastung, ne, wenn du jeden Tag mit Profis trainierst und Spiele musst machen, und das ist ganz anders, als du jetzt in der Nationalmannschaft jede einen Monat gerufen wirst und fünf Tage musst du da trainieren, weil da ist ganz andere Trainingslevel, ganz andere sozusagen körperlich geht es anders zum Sachen. Ne?
Ja.
Und ja, dann war ich unter Fred Rutten. Habe ich jetzt nicht so viel gespielt, weil ich war noch kein 18 und bis 18 durfte ich kein Bundesligaspiele machen, wegen Arbeits irgendwas, Erlaubnis, aber ich durfte Europa League spielen.
Ja.
Da habe ich Debüt gehabt. ganz komisch, muss ich sagen.
Ja, sehr komisch. Ja, genau. Steht hier 2. Oktober 2008, Heimspiel gegen Apoel Nicosia.
Ja. Ich weiß noch genau. Ja, ja, schon in diese Zeit hatte ich viel sprunggelenk Probleme, weil ich wurde immer umgeknickt, immer in Zweikampf. Wie gesagt, ich war körperlich sehr unterlegen und hatte ich immer viel Probleme. Paar Mal gerissen schon und Überdehnung und so weiter. Und die Zeit unter Fred Rutten, wie gesagt, ich habe Erfahrung gesammelt, viel trainiert, Freundschaftsspiele gemacht, dann auch offizielle Spiele gemacht und dann
ein Spiel, genau, im 11. April 2009.
Genau, unter Büskens, Interimstrainer. Ja, da bin ich 8 Minuten oder so reingekommen gegen Karlsruhe. Oder
genau,
ich weiß nicht. Genau. Da habe ich erst mal gemerkt, Brutalität von Bundesliga.
Hat er dann mal Franz gespielt, bestimmt, ne?
Ich weiß nicht, aber ich habe gemerkt, dass ich so wie gegen LKW hat mich Körpercheck gegeben. Da habe ich gemerkt, ich muss körperlich zulegen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Aber im Training hat das alles geklappt. Da hast du auch schon gemerkt, so, hey, du kommst mit und weil das war eine krasse Mannschaft, ne?
Ja,
du gespielt hast, ne?
Das war eine Top-Mannschaft, muss ich sagen. Das war Top-Jungs und High Level war da und wie gesagt, über meine Schnelligkeit, über Technik bin ich super gekommen, aber im Zweikampf war einfach gefährlich für mich, ne, weil 60 Kilo gegen 85, 90 Kilo, ich war noch sehr jung und das war sehr gefährlich und wie gesagt, ein paar Mal im Training dann verletzt und muss man sehen und wieder zurück und ja, dann kam Felix Magath. Ich muss sagen, Anfang an super Trainer, nicht umsonst ist der zweimal Bundesligameister, aber sozusagen mit so menschlich und mit jungen Spielern zu arbeiten, mit verletzten zu Spielern arbeiten, nicht seins,
muss ich sagen. Ja, okay, ja. Ja, er hat ja einige Junge nach oben halt geholt, ne?
Auf jeden Fall, du hattest Chance, wenn du als junger Spieler gut gespielt hast, hast du immer gespielt, ihm war egal, wie du heißt, wie viele Spiele hast du gemacht in Bundesliga, bist du gut, sofort spielen, kein Problem, halt nur, wir waren 32 Mann Kader oder 33 Mann Kader und die verletzte Spieler einfach, boah, das war ein brutal.
Wirklich?
Ja, das war echt brutal.
Hat er euch gar nicht beobachtet oder gar nicht auf dem Schirm gehabt dann in der Zeit bestimmt, ne?
Ja, das war sehr schwer unter Magath verletzt zu sein, weil wir hatten kaum Arzt oder wir hatten nur einen Monat einen Arzt, dann wieder andere Arzt. Ja.
Echt? Oh Gott, okay. Warum das?
Weil ich denke, kein Arzt ist mit Felix klargekommen. Ne?
Oh, okay.
Wenn Arzt hat gesagt, nee, es geht nicht, Spieler muss pausieren. Felix hat gesagt, nein, der muss trainieren und spielen.
Hammer, krass, okay.
Ja, und dann als junger Spieler, willst du gerne, ne, die überwinden diese Schmerzen und so. Und mein Fall war, ich hatte dann Knorpelschaden am Ende und ja, dreimal operiert in 2,5 Jahre und am Ende war auch 50-50, dass ich überhaupt Fußball spiele oder nicht. Und das war sehr schwer. Aber wie gesagt, auch Felix Magath hat mich reingeschmissen, habe ich Bundesliga mit dem SD11-Spiele fast alle gespielt.
Ja, oder ja, habe ich vorhin noch gesehen. Irgendwie ab dem zweiten, dritten Spieltag bist du ein, zweimal eingewechselt worden und dann vier, fünf Spiele Standelf, Derby gewonnen. Da warst du auf der Startelf, also krass.
Ja, ich dachte, ja, jetzt läuft und dann kam diese Verletzung und dann wurde ich operiert und dann war zu schnell Rehabilitation. Ich wollte zu schnell wieder zurückkommen und einfach mein Körper hat nicht gepackt. Ne, mein Kopf hat nicht gepackt und dann immer wieder verletzt im Training, immer wieder zurückgeworfen. Dann wurde auch Trainerwechsel ein paar Mal und einfach 2 Jahre war ich im Krankenhaus gefühlt oder Reha-Zentrum.
Ja.
Und dann kommst du zurück und bist du nicht mehr selber. Ne? Ich war kein 50% mehr von mir und das war erstmal so psychisch zu verkraften sehr schwer, sehr schwer, muss ich sagen.
Wen hattest du an deiner Seite da? Wer war bei dir außerhalb vom Verein? Also privat, Freunde, Familie, Mama, Papa oder?
Ja, Freunde, Mama, Papa, aber die haben nicht so viel Ahnung von Fußball gehabt und das ist sehr, sehr wichtig, welche Erfahrung an deiner Seite steht. Ne? Mein Onkel hatte Erfahrung mit Verletzungen, aber der hat auch mich gepackt, sozusagen.
Ja.
Und damals, wenn ich jetzt gucke hinten, damals sollte einer kommen und sagen, Levan, stopp, geh mal erstmal richtig Reha machen und dann fang wieder an, ne, weil ich habe immer wieder zu früh angefangen, immer wieder umgeknickt und dann hat Kopf nicht mehr mitgespielt, weil ich war nicht gewohnt, mit diesem Fuß zu spielen, ne, weil vorher war ganz anderes Gefühl, du konntest alles machen und dann auf einmal bist du eingeschränkt, kannst nicht mehr so viel machen und damit muss man erst klarkommen und dein Spiel anpassen auch, ne. Aber ich bin so ein Typ, wenn ich auf Platz stehe, ich muss auf 120 spielen, ne, und dann ich konnte nicht anpassen, lange Zeit, ne, bis ich gecheckt habe, entweder so muss ich meine ganze Karriere weitermachen oder ich muss aufhören, ne.
Ja, weil du das gerade eben mit dem Kopf gesagt hast. Das wäre ja jetzt auch eine Frage. Ob man, also so wie ich es höre natürlich nicht, aber wie wichtig das dann eigentlich wäre, dass neben der medizinischen Betreuung bei so einer Verletzung, dass es dann irgendwie auch sowas wie eine psychologische Betreuung gibt oder eben jemanden, der dann so einen verletzten Spieler auch mental unterstützt und ihm eben sagt, Geduld haben und motiviert und Kopf hoch und so. Das hat es ja dann bei dir, wenn ich es jetzt richtig verstehe, damals eben nicht gegeben. Du musstest das quasi
doch,
mit dir
selber. Doch, hat gegeben, aber da gibt es auch ein Problem. Psychologisch ist sehr schwer auf Deutsch.
Okay.
Weil ich habe damals nicht so, also Psycholog, wenn du mit Psychologe redest, du musst verstehen, diese Worte, was bedeutet und tiefe Begriffe und so. Jetzt verstehe ich auch nicht alles auf Deutsch und kann ich jetzt nicht perfekt reden, aber damals konnte ich noch weniger. Ich wurde immer wieder geschickt zu Psychologe, aber das hat nicht so viel gebracht, weil ich weiß nicht, einfach vielleicht mein Fuß war nicht so weit oder ich, wie gesagt, ich kam nicht klar, einfach, dass mein Fuß nicht mehr so viel konnte wie früher. Ne? Mein linker Fuß war immer wieder gut, schnell, flexibel und dann, wie gesagt, das hat Zeit gekostet, das hat Nerven gekostet, das hat, und ich muss sagen, als Verein und Profifußball am Ende des Tages bist du auf selbst gestellt, weil du hast so große Konkurrenz, ne, auf deinen Positionen spielen 3, 4 Top-Spieler, ne, keiner wartet auf dich oder du musst am Ende des Tages selber von dieser Situation rauskommen.
Deswegen wolltest du immer schnell wieder zurück halt, ne?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, Magath hat immer gesagt zu mir, ich baue auf, ich komme schnell zurück, aber wo ich habe gesagt, ich habe Schmerzen, geht nicht, dann wurde immer wieder kein Gefühl, weißt du, immer wieder zu schnell trainiert, mein Sprunggelenk war immer ständig dick und ich kam manchmal nicht in Schuhe rein und ich musste laufen und das war echt, echt sehr, sehr, wenn ich jetzt mich erinnere, was ich durchgehabt, gemacht habe, das war, ich habe quasi meinen Körper zerstört selber.
Ja, und bei dir ist es natürlich vielleicht extrem, weil man das halt nicht so oft hört von Spielern, die halt so offen sind, aber ich kann mir vorstellen, dass einige damit zu strugglen haben halt. Ne? Vielleicht nicht jetzt auf so einer langen Dauer, aber dass halt viele Spieler trotz Schmerzen und ja, Hauptsache es funktioniert irgendwie, weil sie Angst haben rauszufliegen, weil sie Angst haben, den Stammplatz zu verlieren, Angst haben, keine Ahnung, keine Punktprämie zu bekommen, keine Ahnung. Ne? Gibt es wahrscheinlich viele Gründe, aber das halt...
Auf jeden Fall. Auf jeden
Fall. Das, ne, also nicht dieses jetzt noch hier, ne, meine Söhne hier, F-Jugend und so, ah, ich will Messi werden, alles super, alles schön, 60.000 feiern. Das sind halt dann diese Sachen, die sieht man einfach halt nicht. Ne? Und die werden aber auch nie großartig thematisiert in den Medien, dass halt da viel mehr hintersteckt.
Ja, Schattenzeit von Fußball. Ne?
Ja, genau, die keiner sehen will. Ne? Und wo die Fans dann sagen, oh, was für ein Idiot und streng dich doch mal an, lauf mal, hast keinen Bock, du faule Sau und du läufst da und hast wahrscheinlich so viel Schmerzen, wie eine Frau bei der Geburt hat, übertrieben gesagt. Ja. Aber weißt du, und das 90 Minuten und du musst trotzdem deine Arbeit machen. Die meisten Arbeitnehmer, die bleiben zu Hause oder rufen an, ey, sorry, ich habe Durchfall, ich bin eine Woche krank, ja.
Ja, das ist auch, ich verstehe auch Fans, für die ist es schwer zu verstehen, weil die leben diese Leben nicht und das ist Fußball ist, du musst diese Leben gelebt haben, dass du alles verstehst und vor allem Amateurfußball ist ganz anderes, weil ich habe jetzt letzte 3 Jahre Amateurfußball in Deutschland gespielt als Profifußball und noch Bundesliga, ne? Da geht es um viel Geld, große Konkurrenz und da muss, ich sag mal einfach so, du musst ein Tier sein, wie auch körperlich, so auch mental. Ne?
Ja, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja,
so ja. Ist das. Okay.
Aber immer wieder Spaß rein, sonst sehr, sehr...
Ja, nein, klar, ist ja der schönste Sport.
Ja, dadurch habe ich auch viel Erfahrung gehabt, muss ich sagen. Und diese Erfahrung nehme ich auch mit, jetzt bei Trainerjob. Und jetzt heutzutage ist viel Trainer zu sein, ist viel Psychologie, muss man mit Spielern viel reden, mit Spielen. Und ist ganz anders als vor 15 oder wo ich angefangen habe, sozusagen. Jetzt sind ganz andere Trainertypen als damals.
Ja, ne? Ja, ja, klar, damals alles so harte Hunde und jetzt.
Jungen
Leute halt.
Ja, mit jungen Leuten muss man anders umgehen als damals, weil wie damals kannst du mit Jugendlichen jetzt nicht umgehen. Also,
nee.
Als Trainer verlierst du ganz schnell Job.
Ja, ne? Ja. Ja, ist ja aber auch richtig so. Also, klar, die Erfahrenen, die haben vielleicht mehr erlebt und lassen sich nicht so schnell beeinflussen, wenn das Spiel, wie jetzt hier, ne, Hamburg-Spiel und so, vielleicht wenn du da 11, 30, 35, 32-Jährige hast, vielleicht bleiben die cooler in Anführungszeichen, aber ja.
Ja, auch jeder Trainer hat andere Linie. Ich will damit nur sagen, dass früher war ganz anders und jetzt läuft anders, was ich gesehen habe. Ja.
Ja, gut. Und dann steht jetzt hier noch, bist halt irgendwann dann nach 2 Jahren und 3 Monaten zurück auf den Trainingsplatz gekommen, aber da war eigentlich schon,
gelaufen.
Gelaufen. Ja, ich mich auch und für den Verein auch, war das dann schon geklärt, so Vertrag läuft aus und oder
ja,
ist ja ausgelaufen dann, ne? Ja.
Kurz davor bin ich fit geworden. Ich durfte mit Mannschaft trainieren und so weiter. War noch viele Details in meinem Vertrag und viel Politik ist auch viel. Ich möchte das ja nicht erzählen.
Nee, alles gut.
Aber gibt's viel Kleinigkeiten, wo du am Ende des Tages sagst, ist auch viel Politik, ne, muss ich sagen, weil ich hatte ein paar Details
im Vertrag. Schade, ist so interessant.
Aber ich möchte nicht so offen reden, weil das ist Vergangenheit, aber trotzdem das ist jetzt zu alles und ich möchte das nicht, weil unter 4 Augen rede ich das gerne, aber so möchte ich nicht und
musst du auch nicht, alles gut.
Ja,
alles
gut. Hoffentlich, ihr versteht mich.
Und natürlich.
Die das hören, verstehen die das auch.
Müssen die.
Auf jeden Fall, ich durfte kein Spiel mehr machen und also habe ich meine Sachen gepackt sozusagen und bin ich woanders gewechselt. Also nach Ukraine bin ich gewechselt.
Würdest du dich denn trotzdem, obwohl du in der Saison ja gar nicht gespielt hast, aber wenn man dein Spielerprofil aufmacht, ne, dann bist du tschechischer Meister, luxemburgischer Meister, luxemburgischer Pokalsieger und eben deutscher DFB-Pokalsieger. Würdest du dich als solcher auch bezeichnen, obwohl du in der Saison gar kein Spiel gemacht hast?
Ich bin erstmal stolz, dass ich in diese Vereine durfte trainieren, mittrainieren, wo die so einen Charakterspieler hatten, ne, wo die Meister geworden sind. Oder ja, das ist auf jeden Fall, irgendwo musst du schaffen, in diese Spieler reinzukommen, ne, wo die Meister werden und nicht für Abstieg spielen oder so weiter. Ne. Und klar, das ist enttäuschend, weil mein Körper hat immer wieder hängen lassen. aber ja, wenn ich mich mein Profil aufmache, tut schon mal gut, ne? Dass du siehst, tschechische Meister, luxemburgische Meister, Pokalsieger, Nationalmannschaft, georgische Pokalsieger und so weiter. Und das ist auch Erfahrung, ne? Dass du siehst, wie das läuft. Diese Meistermannschaften, was für eine Mentalität die bringen auf dem Platz, ne? Und das habe ich alles miterlebt und muss man immer wieder positive Sachen rausziehen, ne? Und nicht nur negative.
Ja, definitiv. Und ja, dann bist du so, wohin bist du angegangen? St. Petersburg? Nee, sollte es eigentlich?
Ich ja, sollte es nach St. Petersburg gehen, aber leider hat nicht geklappt, weil, wie gesagt, ich war nicht mehr dieses Niveau, wo ich früher war. Ich war da 3 Monate, ich habe auch sozusagen Halbvertrag unterschrieben, war nicht ganz vollständig. Die sollten mich noch beobachten, weil es verständlich ist nach langen Verletzungen. Klar, wenn du, und St. Petersburg ist auch große Mannschaft, damals haben Champions League gespielt und so weiter.
Spalletti ich durfte mit, war Trainer, glaube
ich. Ja, Spalletti war Trainer, genau.
Ja, das hat schon trainieren. Krass.
ja, ganz ehrlich, ich habe mit Spalletti so unter 4 Augen, unter 6 Augen, der hatte Übersetzer und ich kann Russisch reden, der konnte kein Russisch, nicht. Und dann, ich hatte eigentlich, sollte ich 1 Jahr Vertrag bekommen plus 1 und ich habe ihm gesagt, wenn möglich ist, gib mir Zeit bitte, 1 Jahr hier topfit zu werden und dann kann ich zeigen, was ich kann. Ich war auch jetzt da Topverdiener oder so, weißt du, aber Spalletti damals hat gesagt, ich brauche die Spieler, die direkt jetzt unterstützen bei Champions League und dann kann ich auch verstehen. Damals habe ich wenig verstanden.
Ja, klar.
Und so. Ja. Und jetzt, wenn ich Trainer wäre, hätte ich vielleicht auch so gesagt.
Genau so, ne? Ja.
Ja, klar. Und das war weitere Enttäuschung und weißt du, dann irgendwann mal hast du Selbstzweifel, okay, geht noch diese Level, geht nicht mehr oder was soll ich jetzt machen, ne? Und dann war die Variante aus Ukraine, Karpaty Lviv, da ist jetzt nicht so großes Niveau wie St. Petersburg und Schalke 04. Und da habe ich zugesagt, auch ohne Probetraining, die wollten mich direkt nehmen, haben 2 Jahre oder 2+1 Vertrag gegeben, finanziell war auch okay und ich habe Glück gehabt, sehr, sehr gute Trainer. Und der hat mir Zeit gegeben. Dieser Moment ist ganz wichtig, wenn du lange Verletzungspause reinkommst, dass du wieder Spielzeit bekommst und im Training wieder gesteuert wirst, ne? Dass du nicht reingeworfen wirst direkt. Ja. Manchmal war Tage, wo ich Pause brauchte und der Trainer hat mich verstanden, hat immer wieder Pause gegeben und dann langsam habe ich aufgebaut meinen Körper und ich habe echt gute Saison gespielt, über 25 Spiele in Ukraine und die damalige ukrainische Liga war auch jetzt nicht die letzte, weil damals Shakhtar Donetsk, Dynamo, haben die Champions League gespielt und super Mannschaften gehabt.
Und auch wahrscheinlich körperlich hart, ne?
Körperlich, ja, auch hier, auf jeden Fall. Jetzt nicht wie Bundesliga,
nee. Aber trotzdem, da waren auch schon ein paar Sowjetschränke noch drin, ne?
Auf jeden Fall. Und da habe ich sehr gute Jahr gehabt. Ich glaube 6-7 Assist und auch 5-6 Tore, wenn ich mich nicht täusche, ich weiß nicht genau. Aber auch konnte ich über 90 Minuten spielen und ich habe gemerkt, okay, hier geht was, ne? Kann mal wieder zurückkommen. Und nach 1 Jahr Interesse war groß in Ukraine auf mich. Ja. Wollten auch andere Mannschaften mich haben.
Das muss doch das ein richtig gutes Gefühl gewesen sein, oder?
Auf jeden
nach der wieder, Zeit, dass du wieder Anfragen bekommst und.
Ja, auf jeden Fall wieder so wie frisches Luft ja, wieder ne? eingedacht. Ja, wieder, dass ich da und damals war ich nur noch 22, ne? Eigentlich
ja, ja.
22.
Ja, kann. Eigentlich fängt das an, ne?
Ja, aber ja. Ich hatte schon fast Karriereende hinter mir.
Ja, krass.
Und da finde ich, vielleicht hätte ich andere Entscheidungen getroffen, als wieder in Deutschland zurückzukehren. Und dann damals habe ich Angebot, wie gesagt, aus Ukraine bekommen, Führungsmannschaften. Yeah. Oh. Vielleicht war das bessere Schritt, wieder langsam zu entwickeln, als wieder in zweite Liga, Bundesliga kommen und wieder diese körperliche, also das körperliche erste und zweite Bundesliga ist ganz andere Niveau, muss ich sagen. Okay. Aber ich hatte diese in mir, diese, ich weiß nicht, wie soll ich auf Deutsch sagen, aber was ich nicht im Schalke geschafft habe, ne?
Ja.
Mich zu beweisen wieder in Deutschland.
Diesen also, Ehrgeiz was, halt ja, zu Ehrgeiz, zeigen, so, ja, hier bin ich und ja.
Ja, genau.
Ich kann das, genau. Ja, kann ich verstehen, genau. Auf jeden Fall, ja.
Damals war Mike Büskens Trainer in Düsseldorf und der wollte mich unbedingt haben. Für diese Vertrauen möchte ich auch jetzt Danke sagen sogar.
Ja, und kann ja, sein, dass er zuhört, ne? Wie gesagt,
ja.
Vor ein paar Wochen erst bei
und
uns,
ich, ja. Und ich habe lange überlegt, muss ich sagen, diese Zweifel war immer da, ne? Schaffe ich körperlich, schaffe ich nicht oder lieber ein bisschen Zeit nehmen, noch warten, aber Mike war sehr heiß auf mich und der hat gesagt, ja, wir schaffen, komm, wir wollen aufsteigen und ja, der hat mir volle Vertrauen gegeben und dann habe ich diesen Schritt genommen, habe ich mit Fortuna gewechselt und dann hat auch alles super angefangen, erste 10 Spiele oder 12 Spiele super gespielt, war ich topfit und dann hat wieder mein Körper hängen lassen oder wie sagen wir wieder, ja, wieder Verletzungen angefangen. Ich habe gemerkt, dass in Deutschland ganz anders diese Trainingsintensität, Spielintensität ganz anders ist als im Ausland, also wo ich gespielt habe. Vielleicht England und okay, Italien, das gleiche Niveau, aber zu Ukraine.
Ukraine und
genau. Georgien kann man nicht vergleichen.
Ja.
Sozusagen. Und ja, dann hatte ich wieder Verletzungen angefangen, dann habe ich Probleme, dann habe ich Finger gebrochen und musste ich operiert, da Pause, dann Hackenschmerzen, dann was weiß ich, alles Mögliche gekommen und leider dann lief auch nicht so gut für Fortuna und dann Büskens wurde entlassen, dann ist andere Trainer gekommen, andere Sportdirektor und dann haben wir gesagt, ja, wie bauen nicht mehr auf dich, du musst gehen. Und das war wieder Rückschlag für mich, muss ich sagen. Und wieder schwer zu verkraften. Und ja, dann habe ich Vertrag aufgelöst und dann war ich ein paar Monate vereinslos. Ja.
Warst du dann, ja, ein paar Monate. Ne?
Ein paar Monate war ich vereinslos. Das war schon schwer, muss ich sagen. Da bin ich erstmal so richtig vereinslos geworden, wo auch keine Anfrage war. Und dann habe ich richtig überlegt, wohin jetzt, was machst du jetzt?
Also, glaube ich.
Ja,
aber dann bist du auch noch nach Prag gegangen, ne?
Ja, dann ist Slavia Prag gekommen. Da habe ich, muss ich sagen, ich habe mit Latka zusammengespielt in Düsseldorf, Innenverteidiger. Und der ist ein Tscheche, damals in Slavia Prag gespielt und hat, also durch Kontakte bin ich bei Slavia gelandet, aber ich muss sagen, ich durfte nicht erst Direktvertrag unterschreiben, ich musste auch mich beweisen da.
Klar.
Und
ja gut, die wissen
war wieder
das
schwer,
auch,
wenn
ne?
du immer wieder sagen, Levan, super Spieler, top,
ja.
Aber wie viel Spiel macht der, ne?
Ja, genau.
Wir möchten erstmal ihn sehen.
Ja.
Und dann habe ich Glück gehabt, gute Trainer da, der hat mich auf mich gebaut auch und dann bin ich in Slavia, glaube ich, 2,5 Jahre oder mehr geblieben.
Ja, ich glaube, 3.
Ja, 3 sogar. Erste Jahr lief super, habe ich immer gespielt.
Ja.
Und dann ab zweite Jahr habe ich ein paar Spiele gemacht, glaube ich, oder dritte Jahr, weiß ich nicht mehr. Auch Europa League Qualis und so gespielt. Lief sehr gut für mich. Und dann wieder, ich habe gemerkt, wenn da viele Spiele gekommen sind oder viele Konkurrenz war in Mannschaft, dann hat mein Körper nicht mehr mitgemacht, weil dann durfte ich nicht mehr pausieren, so ein paar Tage und so. Mhm. Ne? Klar, kannst du nicht Trainer sagen, Trainer, ich mache jetzt eine Pause und Wochenende spiele ich wieder. Ne? Weil diese Niveau, wo du Europa League Quali spielst, da gibt es so drei, vier Spieler auf deinem Platz und ja, ne, das ist nicht so einfach. Ja, und dann habe ich meinen Körper auf meine Grenze gebracht und dann hatte ich große Hüftenverletzung. Knoppelschaden im Hüftebereich, dann musste ich operieren und
Wie viele Narben hast du eigentlich, mein Freund?
Boah, ich habe 7 oder 8 Operationen, ich weiß es selber nicht mehr. Krass. Ja. Aber ich durfte trotzdem tschechischer Meister werden.
Ja, geil.
Das war ein gutes Gefühl zwischendurch.
Ja.
Und dann hat nach dieser Station hat angefangen, ich war wieder zurück nach Georgien. Dann war ich kurz in Luxemburg ein Jahr unter Dino Topmöller. Für mich der beste Trainer, was ich erlebt habe. Mit Klaus Topmöller, sein Papa in Nationalmannschaft, war auch mein Trainer.
Geil.
Dino ist jetzt von Frankfurt der Trainer. Ja, da habe ich ein Jahr gespielt. Wir haben Gruppenphase geschafft, Europa League. Und da habe ich auch ein paar Spiele gemacht. Da hatte ich auch mit Verletzungen zu kämpfen. Aber natürlich. Aber
soll ich böse? Also, du
weißt
es ja selber. Okay. Ja, ja.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Und ja, ich habe immer wieder ab und zu mal gespielt. Ab und zu mal bin ich reingekommen. Ich habe auf jeden Fall Mannschaft geholfen. Mhm. Und da bin ich auch luxemburgischer Meister, Pokalsieger geworden, dann auch Europa League gespielt. Und eigentlich war ich zufrieden. Und dann ging es nach einem Jahr nach Georgien, Spitzenmannschaft, wo ich auch georgische Pokal gewonnen habe. Und dann durfte ich Europa League Quali spielen. Und das dann war langsam Ende.
Ja.
Sag mal, lieber, du hast ja jetzt so oft, und das zieht sich ja wie ein roter Faden durch deine Karriere, das mit den Verletzungen und so. Und du hast ja jetzt schon ganz oft immer wieder selber so deine, ja, so deine Selbstwahrnehmung auch angesprochen, dass du jetzt rückblickend, vielleicht manchmal auch in dem Moment, gemerkt hast, dass es zu früh kommt, dass du zu ungeduldig bist, dass du zu schnell bist, dass dann, wenn die Konkurrenz kommt, ja, dass man dann ein bisschen unsicher wird, dann zu viel gibt, dann reagiert der Körper. Gut, jetzt war das in deiner Karriere so. Hast du denn für dich da auch was draus gelernt oder mitnehmen können? Jetzt, du bist ja immer noch ein junger Mann. Das heißt, ne, ich sag jetzt mal, was weiß ich, du hast jetzt du bist eingeladen zu einer Feier, aber dann wachst du morgens auf und hast irgendwie Bauchweh oder so. Und dann würde ja jetzt der normale, moderne Mensch irgendwie denken, ich darf meine Feier nicht verpassen, ich schmeiß mir jetzt hier 3 Schmerztabletten ein und geh dahin. Oder wenn man es jetzt irgendwie auf seinen Körper hört, dann würde man aber auch sagen, okay Körper, dann soll die Feier heute wohl nicht sein, ich bleib mal hier und ruhe mich aus. Also meine Frage ist, hast du das denn für dich ein bisschen lernen können in deinem Leben, dass du weißt, wenn der Körper mir was sagt, dann höre ich da jetzt drauf und verhalte mich auch anders?
Ja, gute Frage. Im Leben auf jeden Fall, aber im Fußball glaube ich nicht. Da bin ich zu ehrgeizig, da will ich Maximum, entweder alles oder nicht. Ich bin auch so im Trainerjob auch, entweder alles oder nichts. Im Leben kann ich vielleicht so sagen, wie du sagst, Bauchschmerzen, bleibe ich zu Hause. Aber im Fußballplatz, ich bin so ehrgeizig, leider gehe ich auf volles Risiko. Entweder klappt oder klappt nicht. Und ja, das irgendwo ist Natur auch. Ja, sagst du, ich lerne daraus. Aber wenn dieser Moment kommt, du willst immer mehr, du willst versuchen. Oh, vielleicht jetzt klappt, weißt du. Und leider hat nicht so oft geklappt und war ich immer verletzt. Ja.
Aber jetzt dieses du bist ja jetzt als Trainer tätig, das heißt, da bist ja jetzt nicht mehr so, oder dein Körper nicht mehr so herausgefordert. Also meinst du jetzt dann vielleicht irgendwie sowas wie so ein Trainingsspiel oder sowas, wo du dann vielleicht nochmal so einen Ehrgeiz hast, der über die Grenze oder die Botschaft deines Körpers hinausgeht?
Ja, ich war jetzt letzte 3 Jahre bei KFC Uerdingen. Wir haben Regionalliga gespielt, dann Oberliga und ich habe auch mitgespielt. Ich war der spielende Co-Trainer. Und in diesem Niveau hatte ich gar kein Problem, muss ich sagen. Und ich hatte mega, mega zufrieden und mega, mega happy, dass ich gemacht habe. Und ja, am Ende durfte ich auch Interimstrainer sein. Und dann sind wir in Regionalliga aufgestiegen und durfte ich auch als Cheftrainer Erfahrung sammeln. Und das war eine schöne Erfahrung für mich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich habe immer wieder mittrainiert, Gas gegeben und in diesem Niveau, wie ich gesagt habe, ich hatte kein Problem. Ne? Wenn Konkurrenz wächst, dann ist es ganz anders. Oder der körperliche ja, Bundesliga-Niveau und Regionalliga- oder Oberliga-Niveau ist ganz anders. Ne? Gehen ja, die ganz anders in Zweikämpfe rein, ganz andere Wucht und ja.
Ja, ist der Körper zu sehr gelitten halt über die ganzen Jahre.
Ja.
Jetzt, wo du es ansprichst, dann ich würde jetzt einfach mal die paar Fragen, die wir reinbekommen haben, jetzt mal direkt reinwerfen, weil die passt jetzt gerade ganz gut. Leon schrieb, wie empfandest du deine Zeit beim KFC Uerdingen? War es auf Schalke professioneller? Klar, unter Magath alles professionell, ne?
Gute Frage. Nee, KFC Uerdingen ist auch jetzt Traditionsverein, nur letzte Jahre haben die viel Probleme gehabt und ja, das kann man jetzt im Moment nicht vergleichen. Schalke spielt ganz andere Niveau, KFC spielt ganz andere Niveau, aber ich muss sagen, die 3 Jahre in KFC habe ich verbracht, diese Atmosphäre, die Fans, das ist echt einmalig. Ich habe wieder im Profifußball gefühlt, wo wir heimgespielt haben. Das muss ich jetzt sagen. Aber in oberen Niveau Chaos, muss ich sagen. Die 3 Jahre nur Chaos und keine Struktur.
Okay.
Ja. Leider.
Gut, dann haben wir von Jan Rose oder Jan José. Wie auch immer. Hey Levan, dein bester Mitspieler. Lieber Gruß, Jan Roh aus Unna.
Nochmal bitte, ich habe mich verstanden.
Wer dein bester Mitspieler war.
Genau.
Ah, okay. Grüß zurück. Nachname nochmal?
Da stand nur Roh. Jan Roh.
Okay.
Naja, also er meint nicht, dass er der beste Mitspieler war, sondern er wollte wissen, wer dein bester Mitspieler in deiner Karriere war.
Ah, okay.
Die Frage, genau.
Ich verstanden. Ah, okay. Mitspieler.
Richtig, genau.
Oh, waren sehr viele, kann ich ein paar nennen. Auf jeden Fall Manuel Neuer, ne? Das weiß jeder.
Ja.
Wie auch im Tor, auch draußen, der hat super gespielt. Wenn wir Kreis gespielt haben, der war der beste Spieler, muss ich sagen. Sowas habe ich erst mal gesehen. Und Feldspieler, auf jeden Fall Jefferson Fafan. Top-Spieler, die konnte auch auf jeden Fall Top-Niveau spielen.
Ja,
gibt es viele, ne? Schalke, Raul, Huntela, Kurani, die Tormaschinen, alle.
Ja, ne?
Das gibt es viele, gibt es auf jeden Fall viele. Ja.
Sehr schön. Ja, dann kam noch von unserem Trainer, vom lieben Marc, war Christian Panda besser im Fußball oder am Turntable?
Am was? Fußball?
Am Mischpult, der war der DJ. Also hat ja Musik gemacht.
Nee, Fußball definitiv. Fußball.
Okay.
Super Schuss. Ich erinnere mich, wo ich erst mal auf Schalke kam, sein linker Fuß war, sein Schuss war brutal.
Ja, ne?
Gewaltig. So ein Schuss habe ich nirgends vorgesehen. Nicht vorher, nicht nachher, muss ich sagen. Aber leider.
Auch so wie du, ja. Ist vielleicht ein Verwandter, ne?
Ja, viel Verletzungen, viel Knieverletzungen. Und, ja.
Ja, schade. Ja, auf Grüße gehen raus.
Schade, aber so ist das Leben, ne?
Ja, so ist das Leben, ja.
Ich habe auch noch eine Frage, aber mehr so aus dem Gossip. Und zwar habe ich hier gelesen, warum auch immer, und das klärst du jetzt bitte auf, ist dein Spitzname Shakira? Warum?
Okay, das,
wieso, weshalb?
Das habe ich in Fortuna Düsseldorf bekommen, weil so bestimmt so klein, dribblingstark und mit Hüfte so links,
rechts,
so.
Okay.
Nicht die angenehmste Spitzname, aber ist
okay. Okay.
Ehrlich.
Ja, ist okay. Von meinen Mitspielern habe ich bekommen.
Shakira, ja. Ja, okay.
Und Tim, hast du noch welche aus der Community?
Nee, ich bin durch.
Ja, dann habe ich, ja, ist vielleicht ein bisschen schwierig für dich, Levan, aber wir bestellen bei unseren Gästen immer so noch drei so Schalke-Abschlussfragen. Du kannst ja mal gucken. Also die erste Frage ist, was war dein schönstes Spiel von Schalke, was du selber erlebt hast? Das kann natürlich jetzt eins sein, wo du selber auf dem Platz gestanden hast, könnte aber auch eins sein, wo du jetzt von mir aus nur auf der Tribüne oder Bank warst, aber fandest es trotzdem geil.
Gegen Dortmund Auswärtsspiel habe ich ja gehabt, haben wir gewonnen, 1-0.
Ja.
Dieses Spiel vergesse ich nie, auch Nachspiel, was passiert ist, vergesse ich nie, weil wir sind mit Busse rausgefahren und Dortmund-Fans lagen auf Straße und die wollten, dass wir nicht nach Hause fahren. Also 40 Minuten standen wir da und das war einfach, dieses Gefühl war krass. Ja.
Geil. Okay. Es war das, wo Fafan das Tor gemacht hat, bestimmt, oder? Ja, genau.
Genau.
Und dann, auf der anderen Seite ist dann die zweite Frage, was war dein schlechtestes oder schrecklichstes oder unangenehmstes Schalke-Spiel?
Spiel nicht, aber so Training weiß ich, wo ich meine erste so richtig mein Sprunggelenk-Verletzung bekommen habe. Das war, ich glaube, Abschlusstraining oder weiß ich nicht mehr. Oktober war das. Mhm. Hat richtig geregnet und mein Mitspieler ist reingegrätscht und ich habe gemerkt, hat richtig geknackt in Sprunggelenk und ich wollte aufstehen, aber ging es nicht und dann habe ich so Schmerzen gespürt und ich musste dann oben in Physiokabine getragen werden und von Schmerzen habe ich geweint und das war total das schrecklichste Moment in Schalke.
Ja, natürlich. Ja, weil es war auch echt dann, also wenn man da dann das anguckt, wie lange das gegangen ist, ist ja Wahnsinn. Ja, hast du es wahrscheinlich ja schon auch gespürt. Ja, und die letzte Frage ist noch die, da kannst du jetzt ja auch jemanden wählen, den du persönlich gekannt hast, mit dem du gespielt hast oder wo dein Trainer war. Es kann aber auch jemand sein, den du vielleicht kennst aus der Geschichte. Die Frage lautet nämlich, wer ist für dich der größte Schalker aller Zeiten?
Als Spieler?
Ja, nee, ist egal. Kann auch ein Manager sein, ein Trainer. Kann jemand sein, den du vielleicht nur vom Hörensagen kennst oder selber lebst.
Für mich kostet Schalke Levan Kobiaschwili.
Geil. Cool, den hat man noch nicht.
Weil ich bin wegen Levan mehr oder weniger in Schalke gewechselt und ich habe Levans Spiele geguckt, immer wieder, wo ich klein war in Schalke. Yeah. Und für mich, Schalke und Levan Kobiaschwili sind
Ja, schön.
Ja, super Spieler, also echt
war.
Ja, der hatte auch viele Spiele für Schalke gemacht.
Ja, absolut.
Stabile Spieler.
Absolut. Und wahrscheinlich Volksheld, ne, bei euch.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Levan Kobi. Ja.
Ja.
Auch über 100 Nationalmannschaftsspiele, wenn ich mich nicht täusche. Und jetzt tut er auch viel für Georgische.
Sehr schön.
Schön. Super. Dann vielen Dank für deine ausführlichen Erzählungen und Erklärungen und auch so diese Einblicke nach innen. Das ist das, finde ich, was eben so besonders ist und was auch besonders hängen bleibt, wie du mit dir selber, wie du dich selber spürst und deinen Körper und wie das dann eben nicht nur äußerlich wehtut, sondern auch innerlich wehtut und wie viel das eigentlich macht.
Mehr als innerlich als äußerlich.
Ja, eben.
Ne?
Ja. Ja, ich würde gerne jetzt zum Abschluss, ich habe nämlich hier noch was und da kannst du ja dann auch nochmal gerne mitreden. Tim, wir müssen es einmal kurz besprechen. Wir haben ja vorher da uns kurz drüber unterhalten. Sollen wir das kurz mit einem Jingle einläuten? Machen wir kurz.
Wir sind da.
Wir machen jetzt mal einfach unseren eigenen Brennpunkt. Statt mit dem Podcast machen wir mit Levian. Es geht nämlich um das Interview, was Karel Heratz über seinen ehemaligen Arbeitgeber, den FC Schalke 04, was er in diesem Interview über diesen ehemaligen Arbeitgeber erzählt hat. Und das war ziemlich heftig. Ich fasse es kurz zusammen. Es geht vor allen Dingen um das Gespräch mit Ben Manga, wo es eben dieses große Interview nach dem Transferfenster gab, in dem mich Ben Manga offen kritisierte. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Das war eine Bombe in Deutschland. Jeder hat darüber gesprochen. Nach diesem Interview stand alles in Flammen und ich wusste von nichts. Tim, dann schreibt er halt eben noch, dass er eben, das hatte ich ja eingangs gesagt, dass er in seinem ein Jahr mehr erlebt hat als in seinem ganzen Leben und dass irgendwie die Trennung auch nicht so ganz toll war und dass den Rauswurf, dass er den ungerechtigt fand und dass eben, das würde ich mal sagen, ist so die Kernbotschaft, ja, dass er halt eben im Verein, Leven hat ja eben so ein bisschen was von Politik erzählt, im Verein ja, so, sagen wir mal, viele Kräfte gibt, die nicht immer an einem Strang ziehen. So, jetzt habe ich mal alles gebündelt rübergebracht. Tim, your statement, please.
Ja, ich habe es auch nur bis jetzt so nebenbei mitbekommen. Ich habe noch nicht jetzt komplett das Interview halt selber lesen können. Ja, du, Marco, du weißt, ich war ein Heratsbefürworter. Vielleicht erklärt das auch so seine bisschen rantige oder seine bisschen, ja, seine Art und Weise, was halt hinter den Kulissen halt vorgeht, weiß man nicht. Also, ihr fandet den ja immer alle so kalt und er passte nicht zu Schalke etc., aber vielleicht sind das ja diese Punkte gewesen, die ihn auch dazu noch mehr gemacht haben. Summa summarum natürlich wieder ein Offenbarungseid vom Herrn, dass gefühlt jeder geschasste Mitarbeiter, ob jetzt Spieler, Trainer, Funktionär, was auch immer, ja, schmutzige Wäsche waschen muss, weil das bei den Menschen wahrscheinlich so heftig eingeschlagen hat, wie mit denen umgegangen wurde. Und wenn ich, ja, die, ja, ist ja noch nicht so lange her, wo ich Herrn Tillmann ja persönlich zumindest reden gehört habe und wie er auf verschiedene Sachen eingegangen ist, kann ich mir schon vorstellen, dass da, ja, nicht so viel Empathie oder nicht so viel Menschlichkeit oder nicht so viel Wärme halt ausgestrahlt wurde, das halt auch vermittelt wurde. Und das ist, kann ich mir vorstellen, dass das ein richtig komisches Arbeitsklima sein muss teilweise auf Schalke und was halt wahrscheinlich gar nichts mit unserer Fansicht, mit diesen 1000 Freunde, die zusammenstehen, wir reißen uns den Arsch für euch auf, wir fahren überall hin, ne? Als Beispiel Christine, die halt überall jedes verdammte Sondertrikot kaufen, halt stellvertretend, ne? Für alle anderen halt. Ja, und dass es halt innerlich halt wahrscheinlich komplett anders aussieht und man kann nur dankbar sein, dass man halt immer mal wieder so Schnipsel mitbekommt, um zu sehen, dass ja weiterhin oder immer noch einiges halt fehlt im Verein an Herz. Und ja, ich weiß nicht, wer es da reinbringen soll. Mulder. Sonst wüsste ich keinen aus der Führungsetage, der irgendwie da, ja, der so ein Pflänzchen Empathie und Menschlichkeit da reinbringen kann.
Ja, du hast die, das hat wirklich auch nach, das wirkt immer noch nach bei dir und ich finde das ehrlich gesagt auch sehr gut, ne, wenn man die Menschen dann zumindest mal, ja, auch wenn man dann ein bisschen wegsitzt, aber trotzdem, wenn man in der Nähe ist, sie reden hört, sie vielleicht auch einfach mal spürt, die Körpersprache sieht, das hast du ja getan und ja, das wirkt noch ein bisschen nach bei dir. Ich finde es ehrlich gesagt auch gut, im Sinne von, dass wir dann wissen, wo wir dran sind und das bestätigt das eigentlich noch. Levan, ich würde dich gerne fragen, okay, das ist jetzt ein Beispiel für, nennen wir es mal, ja, eine Vereinspolitik, die, ne, wo der eine macht dies, der andere das, jeder guckt nach sich und so. Ich würde dich gerne fragen, hast du da auch Unterschiede erlebt in den, auf den Stationen, wo du warst? Also, ohne, du musst die jetzt nicht benennen, aber dass du sagen kannst, ja, ich war mal in einem Verein, boah, das war wie eine Familie, das war sehr offen, das war sehr herzlich. Und dann war ich mal in einem Verein, das war eben dann nicht so. Hast du solche Erfahrungen gemacht, also beide?
Ja, das kommt nicht nur an Vereine, das kommt die Menschen, wer da arbeiten. Okay. Ein Mensch ist so, andere arbeitet so, einer ist ein bisschen kaltblutig, andere ein bisschen anders, andere mag mehr Kommunikation, ein anderer weniger Kommunikation, aber am Ende des Tages, wenn alles gut läuft, ist alles gut, jeder redet, jeder kommuniziert, jeder lacht und wenn alles schief läuft, wie leider bei Schalke letzte Jahren, da gibt es viel Stress und keiner will Verantwortung übernehmen und ja, das ist normal, denke ich mal, ne? Aber wie gesagt, gibt es immer unterschiedliche Menschen, ja, muss nicht heißen, ob das Schalke 04 ist, ob Fortuna Düsseldorf oder Slavia Prag, kommt drauf an, wer da drin arbeitet. Also. Das ist das Wichtigste.
Das ist ein super Statement. Ja, und ja, das ist auch das, was Tim und ich ja eigentlich gebetsmühlenartig immer wiederholen. dass es eben auf die Menschen und deren Menschlichkeit ankommt. Und tja, Tim, da sind wir nach wie vor der Meinung, dass da eben momentan nicht alles ganz so rosig im wahrsten Sinne des Wortes bei uns läuft, ne?
Nee, aber ab jetzt müssen die Protagonisten sich an ihren Worten messen lassen. Es wurde ja hoch und heilig versprochen, dass sie halt ihre Lehren daraus gezogen haben. Und ja, also spätestens wenn jetzt nochmal sowas passieren sollte und bei Schalke ist immer was los, da kann ja immer irgendwelche Personalien ganz schnell nach oben spülen. Wintertransferphase etc. Ne? Und ja, da hoffen wir einfach mal, dass sowas halt jetzt wirklich aus der zur Vergangenheit hört und die Leute daraus gelernt haben.
Naja, sind halt immer noch die gleichen da. Gut,
ja.
Da gucken wir mal in die Zukunft. Eine Sache haben wir noch.
Jo. Nächste Station.
Die nächste Schicht. Was kommt da auf uns zu?
Denn Tim, um mit deinen Worten zu sprechen oder deinen inneren, wirklichen Ambitionen, die reelle Chance zum Aufstieg ist noch möglich. Am Freitag das Heimspiel gegen die Roten Teufel von Betzenberg, den ersten FC Kaiserslautern, grandios und furios gewinnen. Ich bin natürlich wieder vorsichtig. Als erstes aber haben wir doch bestimmt 04 Fun Facts. Die Tina hat mir eben wieder geschrieben, hat ganz viel um die Ohren und deswegen konnte sie nicht aufnehmen. Aber diesmal bist du derjenige, der sie mit Engels Stimme uns vortragen wird. Die 04 Fun Facts zum ersten FC Kaiserslautern.
Ja, also der 000004. Fun Fact ist, dass seitdem Christine den Erwin des Monats bekommen hat, nur noch Text schickt, aber ist wahrscheinlich nur Zufall. Gut, aber ich bin ja trotzdem, wir sind natürlich trotzdem sehr, sehr dankbar und let's go. Der erste Fun Fact. Endlich wieder eine Mannschaft mit ehemaligen Schalke-Spielern. Boris Tomiak hat 3 Jahre in der Knappenspiele gespielt und Marlon Ritter, der Kapitän der Teufel, hat von 2002 bis 2008 auch in der Jugend von Schalke gespielt und hat letztens erst in einem Interview gesagt, dass Schalke sein Herzensverein wäre. Zweiter Funfact, warum Rote Teufel? Ihren Namen haben die Roten Teufel dem Ehrenspielführer der deutschen Fußballnationalmannschaft zu verdanken. Weil Fritz Walter während des Krieges im Team der Roten Jäger kickte, kam ihnen später die Idee, die Farbe beim FCK auch zu verwenden. Die bunten Trikots setzten sich durch und fortan verbreiteten die Pfälzer darin auf Fußballplätzen Angst und Schrecken. Nummer 3. Nicht nur wir haben bekloppte Fans. Das Gästekontingent war innerhalb von einer Stunde ausverkauft und das an einem Freitagabend in einer Entfernung bei über 300 Kilometer. Der 04. Fun Fact: Beim letzten Erstliga-Zusammentreffen in der Veltins-Arena, Oktober 2011, war es nicht nur eine Niederlage, sondern auch ein rabenschwarzer Tag von Ralf Herrmann. Er verursachte an dem Tag einen Elfmeter, bekam die rote Karte und riss sich auch noch das Kreuzband.
Ich mich noch dran erinnern.
Hoffen wir am Freitag auf einen besseren Ausgang für uns. Danke, Christine.
Ja, danke, Tine, für die Fun Facts. Das eine wusste ich echt nicht, dass dir dieses rote Teufel, dass es aus dem Krieg stammt.
Krass, ne?
Sehr, sehr interessant. Leber, hast du irgendwelche Erinnerungen an den ersten FC Kaiserslautern?
Nee, leider nicht. Nee, leider
nicht. Muss man ja nicht leider, ne? Also kann ja auch gut sein.
Oder nicht.
Oder nicht, ja.
Ja, dann wollen wir mal gucken. Tim, komm. Hau raus. Ich weiß schon, was du sagst, aber was erwartest du vom Spiel? Wie geht's aus? Wie ist dein Gefühl?
Ja, gut, erwarten tue ich ja nie was. Wenn wir gut spielen, ist cool, aber ich erwarte jetzt, außer gegen Regensburg habe ich einen Sieg erwartet, aber sonst. Bin ich ja immer demütig und freue mich über das, was geliefert wird. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir gewinnen. Wir spielen verdammt nochmal zu Hause.
Interessant.
Wir haben jetzt 3-mal nicht verloren. Die Serie wächst weiter. Wir haben jetzt halt diesen Trainereffekt spüren können. Und die Spieler kommen zurück, passen sich immer mehr an. Natürlich, Lautern hat einen Lauf. Ist kein leichter Gegner, aber hey, wir sind Schalke, Alter. So, was soll das? Also natürlich gewinnen wir. Punkt.
Levan, was sagst du? Was glaubst du? Wie geht das Spiel aus? Hast du dein Gefühl?
Ja, insgesamt, ich finde es sehr wichtig, dass in Schalke einmal Stabilität reinkommt. Ne? Dass die einfach stabil spielen und nicht mehr so hohe, tiefe Punkte haben und einfach auch diese, ich muss sagen, wenn du Schalke-Spieler bist, ist musst du immer liefern. Ne? Du hast keine sozusagen, wenn du Arena aufläufst, egal gegen wen du spielst, du musst gewinnen, weil diese Fans, wie soll ich das erklären? Ne? Das ist auch, wirst du gefeuert, aber du hast auch so viel Druck. Ne? Und wie gesagt, ich hoffe, die Spieler, die kontingent da sind, mit das Defizit oder wie sagen wir, also klarkommen damit einfach, ne? Und dass diese Stabilität rein, Ruhe reinkommt. Und ja, ich hoffe, dass Schalke 04 auf jeden Fall gewinnt. Und ja, ich weiß nicht, was Ziel ist überhaupt dieses Jahr, ne? Groß ja. Und all muss man sehen, was Ziel ist in dieses Jahr. Und dann
erstmal nicht absteigen, ne?
Ja. Da hinein genau. Arbeiten. Ne? Ja. Ja, weil Schalke ist so, wenn du so ein paar Spiele gewinnst, dann Leute reden ganz schnell auf Aufstieg, ne? Und dann hast du große.
Nein, Erwartungen, das ist jetzt ganz anders. Gelebert, du hast gar keine Ahnung. Das ist jetzt alles ganz anders.
Okay, dann will
nein,
ich.
Nein.
Okay.
Genau richtig. Ja, dann, genau richtig, Levan. So ist es
das
nämlich
ändert
hier.
Sich und niemals.
ja, ich hoffe, dass einfach Schalke gewinnt und gutes Spiel macht, aggressives Spiel, weil zu Hause Schalke ist ein Macht mit Defense und ja, mal schauen, bin gespannt auf jeden Fall.
Also ich finde, das, was du sagst, das ist natürlich das Thema, was uns ja schon viele Jahre umtreibt, eben dieser Druck, das blau-weiße Trikot zu tragen und damit eben auch umzugehen. Das klappt eigentlich in den letzten Jahren so gut wie gar nicht, ne? Weil wir ja viele Spiele bekommen, die häufig woanders besser performt haben oder besser gespielt haben oder besser in Schuss waren. Ich sag nur immer wieder Ron Schallenberg, ja, der meines Erachtens immer noch nicht einmal an die Leistung angeknüpft hat, die er seinerzeit in Paderborn hatte. Jetzt zum Spiel, da finde ich, ja, was ich mir wünsche, ist ja sowieso klar. Ich bin aber der Meinung, das ist jetzt ein ganz wichtiges Spiel, um zu gucken, wo gehören wir eigentlich hin? Also wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen sollten, das heißt also, unentschieden, ja, oder auch im schlimmsten Fall verlieren, dann bleiben wir einfach da unten drin. Also dann sind wir jetzt wirklich erstmal auch da unten drin und dann haben wir uns da auch zu orientieren. Und mit einem Sieg, das heißt also dann wirklich zu sagen, komm, wir haben jetzt mal auswärts bei einem starken Gegner einen Punkt geholt und jetzt legen wir zu Hause nach gegen einen ebenfalls starken Gegner, aber wir sind zu Hause mit einem Sieg. Das würde ein bisschen Luft nach unten geben und wir könnten wirklich sagen, okay, wir sind jetzt mal angekommen, dann ist auch dieser Trainereffekt, Tim, von dem du gesprochen hast, dann wäre der auch wirklich mal sichtbar. Von daher halte ich das für ein ganz, ganz großes Ding und ich bin seit langem mal wieder richtig heiß drauf, richtig euphorisch und ja, könnte natürlich dann auch wieder entsprechend in die Fresse kriegen. Aber ich will es so sagen, ich finde, das ist ein wirklich wichtiges Ding jetzt, also wo man auch mal sagen kann, also jetzt können wir das Ganze unterstreichen, weil sonst finde ich, ist der Punkt in Hamburg, wenn du jetzt nicht mit dem Sieg nachlegst, dann ist er nicht sonderlich viel wert. Dann bleibst du nicht unten.
Das stimmt. Ja, und es ist halt einfach auch so eine Gap, ne? Also,
ja, genau.
Er hat 18 Punkte, wir haben 13 Punkte und nach uns kommt halt der, ja, der Rest, ne? Also die Abstiegsaspiranten und Hertha ist rein theoretisch mit 4 Punkten Rückstand auf den dritten ein Aufstiegsaspirant, so bescheuert sich das anhört.
Ja. Okay, ihr Lieben.
Ja.
Wenn ihr sonst nichts mehr habt, würde ich beginnen, den Kehr auszumachen. Und an der Stelle noch mal einmal ganz kurz erwähnen, wenn ihr Lust habt, uns zu kontaktieren, Feedback sehr, sehr gerne. Schreibt eine E-Mail, knappencast@mail.de. Schreibt eine Direct Message bei Instagram, bei YouTube, bei Facebook. Ihr findet uns als Knappencast. Wollt ihr den Knappencast monetär unterstützen, macht das doch gerne. PayPal, knappencast@mail.de, gleiche Adresse. Ansonsten freuen wir uns über positive Bewertungen, Rezensionen, 5 Sterne und genauso gut freuen wir uns aber auch über eine negative Rezension, weil was ehrlich ist, das wollen wir hören. So, Tim, ich habe jetzt mal das komplette Programm in aller Kürze übernommen und sage an der Stelle erstmal unserem Gast ganz, ganz lieben Dank, Levian. Sehr offen, sehr herzlich, sehr menschlich. Irgendwie kommt man ja, immer auch so ein bisschen in deine Seele reinspüren, das ist das, was ich ganz toll finde, was den Knappencast auch ausmacht. Ich probiere jetzt abschließend noch mal einmal dir zu Ehren, Levanchenia zu sagen und ich hoffe, es ist einigermaßen gut gelungen. Du hast gleich das Schlusswort und Ja, Tim, bei dir bedanke ich mich natürlich auch. Du bist ja ein Schatzi.
Ja, das ist aber nett.
Das, ist ja, nett, das steht ja außen vor. Und bei allen da draußen, die uns zugehört haben, bleibt dem knappen Cast gewogen. Wir sind eure große Schalke-Show für die Ohren. War das ein schöner Reim zum Abschluss. Mm. Mein lieber Tim, du übernimmst.
Ja, erstmal dann auch nochmal hier on air. Sorry für die Komplikation letzte Woche. Sind wir gar nicht mehr darauf eingegangen. Ja. Ist wohl auch nie passiert, aber ja, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann wisst ihr ja, dass es nicht mehr vorkommt. Ja, lieber Levian, wie der Marco die ganze Zeit sagt. Ja,
Entschuldigung, ich habe mich gerade einmal versprochen. Danke, dass du das noch erwähnst.
Dreimal hast du das gesagt.
Kein Problem.
lieber Levian, tausend Dank, ist genauso geworden, wie ich nach dem ersten Kontakt mir vorgestellt habe. Bist Hammertyp, richtig cool, voll entspannt.
Danke euch.
Und bitter auf jeden Fall, dass das dass der Körper dir da Grenzen aufgezeigt hat, weil du hattest wahrscheinlich vom Talent viel, viel höhere Grenzen. Dafür sind wir jetzt heute zusammengekommen. Ja, tröstet dich jetzt nicht, aber viele Hörerinnen und Hörer hatten wahrscheinlich eine schöne Zeit jetzt mit dir und erinnern sich halt auch nochmal an die wilde Zeit mit dem ganzen Drumherum. Das machen wir auch immer gerne, dann immer ne, das gute alte Schalke in Anführungszeichen halt hochzubringen. Dir wünsche ich alles Gute für deine Trainerkarriere auf jeden Fall. Bleib bitte so, wie du bist. Ich hoffe, wir bleiben im Kontakt. Und Hammer-Typ, also richtig cool. Und danke für deine Zeit, mein Bester.
Ja, ich bedanke auch und danke euch. Ihr macht das sehr gut, habe ich super gefühlt. Und was soll ich sagen, ein Glück auf. Und wir hören uns auf jeden Fall nochmal.
Knappencast.
Weidenfeller wird ausgespielt. Höger macht das Tor! Und Tor! Und was für ein Hammer von Marco van Hoogdane.
Das muss man erst mal realisieren, was hier heute komplett abgegangen ist im Vorspiel.
Der Podcast vom geilsten Club der Welt.
Nochmal für alle, Levan Renia. Gut?
Ja, ist schon nah.
Ja, Levan Renia. Sagst du nochmal einmal?
Levan
Renia. Levan Renia. Oh, schwierig. Tim, du musst jetzt auch mal einmal noch.
Nein, ich halte mich raus.
Ah, alles klar. Glück auf, ihr Lieben, bis nächste Woche.
Ja, ciao, danke euch.